Einen schönen guten Morgen. Seid ihr bei mir? Guten Morgen. Jetzt habe ich es gemerkt. So seht ihr also aus. Ich wollte mal gucken kommen. Ich wohne nicht sehr weit von hier. Ich wohne in Bürstadt. Vielleicht kennt ihr das. Und bin hierher gekommen, um mal zu schauen, wie ihr so ausseht. Weil das ist schon etwas ganz Besonderes, dass von diesem Fleckchen Erde, zentralisiert da sogar noch von dieser Gemeinde, Hunderte von Shoebox jedes Jahr ein Segen für Kinder weltweit sind. Das ist etwas ganz Besonderes. Das ist also, ich bin Mitarbeiter von Samaritan's Purse. Samaritan's Purse ist das Dachverband von Weihnachten Schuhkarton. Weihnachten Schuhkarton oder früher Geschenke der Hoffnung dürfte bekannter sein als Samaritan's Purse vom Namen her, aber das ist die Organisation, die schon viele, viele Jahre, auch in Deutschland schon fast 30 Jahre und ihr, glaube ich, auch schon länger. Wer ist hier der Verantwortliche von euch für Weihnachtsschuhkarton? Sind die da heute? Das sind ja mehrere, glaube ich. Zeig doch mal. Ah, da ist schon einer. Okay. Musst du das alles alleine machen? Nein, du hast noch... Okay, also sei geehrt. Das, was ihr hier auf die Beine stellt, ist wirklich sensationell. Und ich bin heute hier. Ich habe den Günther getroffen auf einem Seminar und wir kamen ins Gespräch und hat dann gesagt, Mensch, Weihnachtsschuhkarton machen wir auch und das wird doch so passen, jetzt vielleicht zur Saison dann nochmal ein bisschen auf das einzugehen. Und ich habe gedacht, ich möchte euch heute einfach mal ein bisschen darüber erzählen, was der Impact ist von der ganzen Sache. Und da möchte ich später noch darauf eingehen. Aber erstmal, weil ich gut erzogen bin, ich habe es gelernt, man stellt sich erstmal vor. Das möchte ich dann jetzt erstmal tun. Also mein Name ist Markus Habig, das habt ihr schon gehört. Ich bin verheiratet, habe zwei erwachsene Töchter und ich bin inzwischen tatsächlich schon amtlich bestätigter Großvater. Opa. Opa hat meine Frau mich vorher schon manchmal genannt, aber jetzt bin ich amtlich bestätigt, habe in den letzten 2 Monaten 2 Enkelkinder kriegen dürfen, ein Junge und ein Mädchen. Und da beginnt so ein ganz neuer Lebensabschnitt. Ihr, die ihr Großeltern seid, ihr wisst das, da beginnt was ganz Neues. Das geht nochmal in eine ganz andere Richtung, ist etwas sehr, sehr Schönes. Ich bin selber Kind gläubiger Eltern und bin, mein Vater war auch Pastor, bin also ein Pampers-Christ, nennt man das, glaube ich, ne? Also bin groß geworden mit dem Glauben, aber habe dazu keine persönliche Beziehung entwickeln können. Und bin völlig aus dem Ruder gelaufen, ich will heute die Zeit nicht nehmen, da lange drauf einzugehen, aber bin völlig aus dem Ruder gelaufen, habe mit 28 mein Leben so an die Wand gefahren gehabt, hochkriminell, hochverschuldet, Schulden bei den falschen Leuten, Knasterfahrung, alles was dazugehört und wollte mir dann in einer Nacht mein Leben ein Ende setzen, weil ich nicht mehr wusste, wie ich da rauskommen soll und Angst hatte vor dem, was mir da bevorstand und habe mir in einer Nacht fast 2 Gramm Heroin gedrückt, weil ich sterben wollte. Ich dachte, das ist der einfachste Weg, du schläfst ein, wachst nicht mehr auf. Und ich erzähle euch das eigentlich nur aus einem Grund, der kommt jetzt. In dieser Nacht, genau um diese Zeit, wo ich das gemacht habe, hat Gott meine Mutter geweckt und sie hat gespürt, mein Sohn ist auf dem direktesten Weg, die Ewigkeit mit Gott zu verspielen, verloren zu gehen, wie wir das nennen, und hat über Stunden für meine Seele gekämpft. Und ich glaube, dass ich heute hier sein darf, ist meine Mutter mit ihrem Gebet mitverantwortlich. Und das möchte ich gleich am Anfang eben mit reinstellen aus 2 Gründen. Erstens möchte ich euch ermutigen zu beten. Wir werden immer Probleme haben. Wir werden immer konfrontiert werden mit Dingen, die nicht gut laufen. Wir werden immer Enttäuschung erleben und Menschen werden uns enttäuschen. Aber Gott enttäuscht niemals. Er ist immer und immer und immer und immer treu. Und so heißt es in der Bibel, wenn wir, du und dein Haus, heißt es, wird errettet werden, wenn wir für unsere Familien einstehen, wenn wir in Gebeten dranbleiben, dann glaube ich, dass wir den Arm Gottes bewegen können. Das seht ihr an mir. Ich glaube, dass ich deswegen so begeistert bin von Mission, also von dem Auftrag, diese gute Botschaft weiterzugeben, weil ich in meinem Leben nämlich dann erleben durfte, dass Gott eben mich nicht nur errettet hat aus dem alten Leben, wie wir das so schön fromm sagen, da kann ja draußen auf der Straße keiner was mit anfangen mit dem Wort, der sagt, wieso errettet, wovon denn, sondern ich habe Lebensveränderungen empfangen dürfen. Und Gott hat eben nicht gesagt, so jetzt bist du selber schuld, jetzt hast du dir das alles vergeigt, sondern hat gesagt, jetzt gehen wir miteinander ran Und mein Gott, ich denke, ihr habt denselben, mein Gott ist in der Lage, aus einem Minus ein Plus zu machen. Mein Gott ist in der Lage, Menschenleben radikal zu verändern, Ehen wiederherzustellen, Leben in Ordnung zu bringen. Mein Gott kann das tun, ihr habt denselben. Deswegen wollen wir Gott heute feiern und das ist ja auch, was wir tun in der Mission, beziehungsweise auch mit Weihnachten Schuhkarton. Da komme ich aber gleich in ein paar Minuten noch drauf. Ich habe euch einen geistlichen Impuls mitgebracht, der mich persönlich sehr bewegt und weil das so schön passt zu dem Namen unserer Organisation, möchte ich mit euch heute mal ein Thema anpacken, was ihr, wenn ihr auch Pampers-Christen seid, schon viele, viele, viele Male gelesen und gehört habt. Das ist die Geschichte von dem barmherzigen Samariter. Oh, kennen wir doch alle schon. Na, warte mal ab. Vielleicht sind zwei, drei Gedanken drin, womit ich dich neu erreichen kann. Vielleicht im Kontext die Vorgeschichte, und wir gehen gleich in Lukas Kapitel 10, die Vorgeschichte von dieser ganzen Geschichte. Also wir wissen, dass die Geschichte vom barmherzigen Samariter ist keine wahre Begebenheit. Das ist eine Geschichte, die Jesus erzählt hat, um etwas zu verdeutlichen. Also das müssen wir vorher wissen, es ist kein Heilungsbericht oder irgendwas, sondern es ist eine Geschichte, die, wie wir noch feststellen werden, sich Jesus aber auch sehr schlau ausgedacht hat, weil er was damit sagen wollte. Und wir wollen das mal ganz kurz die nächsten Minuten miteinander betrachten. Vorgeschichte war, dass diese 70 Jünger, da erinnert ihr euch alle, wurden ausgesandt in Zweiergruppen, sie sollten gehen. Und die kamen zurück und waren total begeistert. Das lesen wir in Lukas 10. Sie waren total begeistert, dass das wirklich funktioniert hat, dass sie Erfahrung mit Gott gemacht haben, dass sie Menschen freisetzen konnten und so weiter und so fort. Lest das mal nach, ich will da nicht so weit drauf eingehen. Jedenfalls ist es so, das fand ich schon mal sehr spannend, das scheint dieser Bericht, also wo sie zusammenkamen und dann Zeugnis gegeben haben, wie wir das heute nennen würden, hat an einem öffentlichen Raum oder an einem öffentlichen Ort stattgefunden. Wir wissen also, dass es nicht irgendwo im Verborgenen, irgendwo im Keller, nein, es war öffentlich, weil, das wissen wir, da waren ja auch Gesetzeslehrer und andere Leute mit dabei. Und dann gibt es hier eine Situation, nämlich Jesus selber freut sich dann so dermaßen auch über den Bericht, dass die Jünger zurückkommen und so begeistert erzählt haben, wie das Reich Gottes langsam losbricht, dass er im Vers 21 Folgendes betet. Da heißt es dann nämlich, ich lese euch das mal vor, nach der Neues-Leben-Version. Dann wurde Jesus von der Freude des Heiligen Geistes erfüllt und er sagte, Vater, Herr des Himmels und der Erde, ich danke dir, dass du die Wahrheit vor denen verbirgst, die sich selber für so klug und weise halten. Ich danke dir, dass du sie stattdessen denen enthüllst, die ein kindliches Gemüt haben. Ja, Vater, so wolltest du es. Also, wenn wir da mal ganz kurz innehalten, wenn ich jetzt als Gesetzeslehrer dabei gesessen hätte, dann hätte ich wahrscheinlich schon auch gesagt, sag mal, sagt er gerade, ich bin blöd? Sagt er gerade, hier die Fischer und die hier, die sind besser als ich? Also ist doch reine menschliche Reaktion, oder nicht? Und so offensichtlich muss es auch passiert sein, weil dann, und das heißt es ja, dass die Gesetzeslehrer aufgestanden sind, einer speziell ist aufgestanden und wollte Jesus eine Falle stellen. Also hat wirklich vorgehabt, irgendwie jetzt Jesus reinzulegen oder ihn in Schwierigkeiten zu bringen. Dann kommt diese berühmte Frage, Lehrer, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Und Jesus fragt dann ganz einfach, ja, das müsstest du ja eigentlich wissen, weil er sagt dann einfach, ja, was steht denn in den Gesetzen? Und was blieb dem Gesetzeslehrer alles übrig? Dann musste er zeigen, was er kann. Dann hat er zitiert, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist ein Zitat aus 5. Buch Mose 6, Vers 5. Dann sagt Jesus, ja, dann mach das mal so. Da haben wir auch eine Folie, das kannst du mir die nächste Mal geben. Das ist für mich der Vers, mit dem möchte ich heute mit euch ein bisschen arbeiten. Dann geh hin und tu es genauso. Für mich ist es eine interessante Sache, weil ich bin ein großer Fan von den Briefen Petrus, Paulus, Johannes. Aber hier ist mal Originalton Jesu und ich würde für mich behaupten, dass es keine Geschichte ist, die ich lesen darf und dann sage, ja, das war halt vor 2000 Jahren. Sondern ich glaube, dass Jesus mir das heute sagt, wenn ich das lese und sagt, geh hin und tu du genauso. Und dann fragte der Gesetzeslehrer nochmal, ja, wer ist denn mein Nächster? Und da genau kommt die Geschichte von dem barmherzigen Samariter. Und die möchte ich euch mal vorlesen, auch aus der neuen Lebensversion, weil die ist so ein bisschen leichter zu lesen. Das ist Lukas Kapitel 10, 30 bis 37, wenn ihr mitlesen möchtet. Wie gesagt, ich lese es mal aus der neuen Lebensversion. Da heißt es, ein Mann befand sich auf der Straße von Jerusalem nach Jericho, als er von Räubern überfallen wurde. Sie raubten ihm seine Kleidung und sein Geld und verprügelten ihn und ließen ihn halbtot am Straßenrand liegen. Andere Übersetzungen sprechen davon, ließen ihn nackt, halbtot am Straßenrand liegen. Zufällig kam ein jüdischer Priester vorbei, doch als er den Mann dort liegen sah, wechselte er auf die andere Seite und ging vorüber. Dann kam ein Tempeldiener und sah ihn ebenfalls dort liegen, doch auch er ging auf der anderen Straßenseite vorüber. Schließlich näherte sich ein Samariter. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Er kniete sich neben ihn, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er den Mann auf seinen eigenen Esel, oder andere Übersetzungen sprechen von Reittier, und brachte ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Am nächsten Tag gab er dem Wirt 2 Denar und bat ihn, gut für den Mann zu sorgen. Und sollte das Geld nicht ausreichen, sagte er, dann werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich das nächste Mal komme. Und jetzt die Frage von Jesus. Wer von den dreien war nun deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von Räubern überfallen wurde? Da erwiderte der Gesetzeslehrer, was blieb mir auch anders übrig? Ja, der Mitleid hatte und ihm half. Und dann kommt wieder diese Aussage, ja, und nun gehe und mache es genauso. Mich hat dieser Vers sehr angesprochen in verschiedenen Bereichen. Als ich vor etwas über 30 Jahren, so lange ist die Geschichte her mit meinem Leben, bin ich auf der Flucht aus meinem alten Leben aus Berlin, musste dann irgendwann mit einem Koffer voll Klamotten nachts abhauen, weil ich sonst nicht mehr gelebt hätte den nächsten Tag. Bin dann bei einem Hilfswerk gelandet und habe da Aufnahme gefunden. Man hat mich da einfach aufgenommen, angenommen. Man hat mich, ich sage immer, durchgeliebt. Ich glaube, dass sie manchmal mit mir nicht so ganz einfach hatten, weil ich ja natürlich total kaputt da ankam. Aber sie haben einfach in mich investiert. Ich bin bei diesem Hilfswerk dann 10 Jahre geblieben und habe wirklich reifen, heilen dürfen, habe neues Leben bekommen, konnte meine Dinge aufarbeiten. Und ihr könnt euch vorstellen, als ich mich bekehrt habe, kam gleich am nächsten Tag ein Engel mit einem Köfferchen voller Geldscheine, hat gesagt, so, nimm den hin und zahl deine Schulden, bist du jetzt fromm? Nein, natürlich nicht, sondern ich musste die Dinge aufarbeiten, aber ich hatte ab dem Zeitpunkt einen starken Held an meiner Seite. Und das macht den Unterschied. Ich sage manchmal, ich glaube, wir haben dieselben Probleme wie die Menschen draußen, aber wir sind nicht alleine mit den Problemen. Könnt ihr soweit mit mir gehen? Ich glaube, das macht einen Unterschied. Herausforderungen haben wir auch, aber wir haben einen starken Held an unserer Seite und das macht das so wertvoll. Ich habe mich dann ein bisschen mit der Geschichte auseinandergesetzt und überlegt, okay, was sehen wir hier? Er hat also sofort auf die Not reagiert. Er war bereit, dann sogar direkt zu investieren. Also er bringt ihn dann in den Gasthof und aber als drittes, ich glaube, dass es schon etwas ganz Besonderes war, dann nochmal zu sagen, okay, und wenn das Geld aber nicht reicht, was ich jetzt gegeben habe, dann bin ich bereit, auch noch länger dafür einzustehen. Ich glaube, das ist ein Schritt. Also ich glaube, es ist relativ einfach, es sofort zu reagieren. Vielleicht kann man sagen, ja, ein bisschen begleite ich noch. Ich möchte euch da 2 Beispiele geben. Das eine Beispiel ist, ich glaube, wenn meine Eltern vielleicht gesagt hätten, ja, der Junge, der macht uns nur Ärger, der macht uns nur Probleme. Ich habe meinen Vater schwer geschädigt, auch finanziell. Meine Eltern hätten ja wirklich sagen können, du, Herr, wir sind fertig. Wir sind platt, mach du mal jetzt. Wir sind jetzt durch mit dem Thema, du wirst schon irgendwie richten und hätten vielleicht aufgehört zu beten, dann wäre ich heute wahrscheinlich nicht hier. Ich glaube, dass es da notwendig war, man hat mich, und das ist ein großer Segen, auch ihr jungen Leute, wenn ihr das wisst, das ist ein großer Segen, wenn du, bevor du geboren wirst, wirst du schon gesegnet und betet für dich. Und währenddem du bist, unterwegs bist, segnet man dich und bleibt im Gebet dran, aber man bleibt auch dran bis zum letzten Atemzug. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe manchmal Menschen auf dem Gebetszettel, die mich berühren und irgendwann sind sie nicht mehr da. Das geht ganz plötzlich. Kennt ihr vielleicht nicht, ich kenne das. Und dann denke ich manchmal zurück, Mensch, wo ist denn eigentlich der Name geblieben? Warum bin ich da nicht dran geblieben? Ich glaube, dass Gott uns auch mit dieser biblischen Geschichte ein bisschen sagt, hey, bleib doch dran. Reagiere sofort, reagiere mittelfristig, aber bleib doch dran. Bis zum letzten Atemzug. Ich möchte jetzt das ganz ehrlich sagen, das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber ich möchte gerne so beten, dass ich sage, wenn ich für Menschen bete, Ich habe in meiner Nachbarschaft Menschen, für die ich jeden Tag bete, wo ich menschlich sehe, die haben kein Herz, ich krieg das Evangelium nicht rein. Ich kann mit ihnen reden, so viel ich will, ich habe ein gutes Verhältnis, aber ich kriege das Evangelium nicht rein. Ich möchte für sie weiter beten bis zu ihrem letzten Atemzug. Ich möchte vorher nicht aufgeben. Ich glaube, das ist einfach eine Entscheidung, die wir selber treffen müssen, wo wir auch sagen müssen, ich will jetzt nicht komisch werden, aber wir singen manchmal, Herr, ich gebe dir alles hin, und dann frage ich mich manchmal, kann ich das eigentlich wirklich so mitsingen? Ist es wirklich so? Sitze ich jetzt hier und kann sagen, ja, Herr, dir gehört wirklich alles von mir, meine Zeit, meine Finanzen, meine Möglichkeiten, meine Fähigkeiten? Dann habe ich manchmal ein bisschen schlechtes Gewissen. Aber ich glaube, dass wir nicht schlechtes Gewissen haben sollen, sondern ich glaube, dass wir Gott als einen gnädigen Gott einfach sagen können, Herr, hilf mir doch. Ich brauche deine Gnade, deine Hilfe. Du bist der, der das in mir tut. Und durch deinen Heiligen Geist bewirkst du das. Du bist der Anfänger und Veränder des Glaubens. Und da sind wir bei dem zweiten Beispiel. Wo haben wir auch drei Punkte? Gott hat uns erwählt, hat uns geboren, hat uns ewiges Leben, hat uns beschenkt mit Vergebung, mit einer Wiedergeburt. Und damit ist das Thema aber nicht zu Ende. Er hat den Himmel für uns vorbereitet. Das sind auch wieder diese drei Abschnitte. Und ich glaube, dass wir das manchmal ein bisschen vielleicht aus den Augen verlieren, dass unser heutiges Leben eigentlich als Ziel die Ewigkeit hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich muss mich da manchmal wirklich zurückbesinnen und denken, Mensch, es stimmt, eigentlich hat Gott ja nicht versprochen. Uns gab ja solche Predigten. Du brauchst dich nur bekehren, kriegst eine Frau, Haus, Boot, bist immer gesund, wirst reich, keine Probleme mehr. Das ist ja nicht das, was die Bibel uns sagt. Aber was die Bibel uns sagt, ist, dass niemand uns aus seiner Hand reißen darf. Das ist ein Unterschied. Das heißt aber nicht, dass wir nicht Schwierigkeiten haben. Das heißt nicht, dass wir nicht angegriffen werden. Und umso mehr ist es ja auch wichtig, da drin sich wirklich mit Gott einzulassen und sagen, Herr, ich vertraue dir mit diesem berühmten Wort dennoch. Ich vertraue dir dennoch, auch wenn ich es manchmal nicht so sehe. Weil unser Feind ist ein Experte da drin, dass er uns immer Dinge vor die Füße wirft, wo wir dann enttäuscht werden, wo wir abgelenkt werden, wo wir sagen, es hilft ja doch nichts. Und genau auf dieses Thema möchte ich mit euch nochmal kommen. Aber ich will euch eigentlich mal nochmal ganz kurz reingucken, was es wirklich bedeutet hat für diesen Mann. Ich will nicht darauf eingehen, warum der Priester nicht reagiert hat, der Tempeldiener. Ich habe so den Eindruck, auch in unseren christlichen Bereichen, bei euch ist es ganz anders, aber hinter der Stadtgrenze, dass wir sehr gut immer wissen, was alles nicht geht und was alles schlecht ist und wer alles böse ist. Und anstatt zu suchen, was geht, wo können wir Dinge noch ändern, wo können wir Menschen finden, die gut unterwegs sind. Mich hat das hier sehr begeistert, dass ich nicht drauf schaue, was hat der Priester falsch gemacht. Das hat ja auch kulturelle Gründe und so gehabt. Also ich will da überhaupt nicht drauf eingehen. Aber ich will mal auf den Mann drauf eingehen. Gib mir mal die nächste Folie, bitte. Das ist ein Originalbild, was ihr jetzt seht oder gleich sehen werdet. Von Israel, von dieser Strecke. Was daran interessant ist, dass es, also dieser Weg, den Jesus jetzt hier zitiert hat, war sehr bekannt bei den Leuten. Also wenn wir lesen, ja, der ging von Jericho nach so und so oder andersrum, dann hat das ja für uns keine Bedeutung. Aber die damals, die wussten genau, was das bedeutet, weil man hat damals diesen Weg schon Weg des Blutes genannt, weil das war eine Strecke, eine Handelsroute, die war ungefähr 29 Kilometer lang, hatte einen Höhenunterschied von fast einem Kilometer oder immer noch. Und es hatte ganz viele Höhlen, und wie man hier so sieht, das ist teilweise sehr schmale Wege gewesen, teilweise ein bisschen breiter, und da war es ideal für Räuber, sich verstecken zu können, also schnell aus einer Höhle raus, einen Einsatz machen, wieder zurück, sich verstecken. Und wenn man das weiß, dann wird es für mich noch viel bedeutender, dass dieser Samariter stehen geblieben ist, weil hätte er gesagt, das ist einfach zu gefährlich hier. Ich habe jetzt sogar noch ein Reittier dabei, und dann, wenn die jetzt wieder, der liegt ja verletzt hier, also es ist ja alles erst frisch passiert, das kann ja sein, die sind noch in der Nähe, die können mich auch sofort überfallen. Ich hätte Verständnis dafür gehabt. Ist jemand mit mir? Ich hätte Verständnis gehabt. Das ist doch ganz klar, man sagt, Mensch, ist doch verständlich. Aber er hat offensichtlich diese Angst verdrängt und hat gesagt, ich muss jetzt hier helfen. Und das ist für mich so ein schönes Symbol, was, glaube ich, auch Jesus damit sagen wollte, weil das hat Gott ja selber für uns getan. Er hat ja nach einem Weg gesucht, wie er uns helfen kann, dass wir unseren Alltag meistern können, wie wir es schaffen können, dieses, ich sage das mal jetzt einfach. Ich weiß nicht, ob der Günther das wusste, als er erlaubt hat, dass ich hier bei euch predige. Aber die Wahrheit ist, ich verstehe das Evangelium nicht vollumfänglich. Ich habe ganz viele Dinge, die kapiere ich einfach nicht. Da sage ich, okay, ich weiß nicht, wie das war. Ich weiß nicht, wie das war mit der Jungfrauengeburt. Ich diskutiere darüber auch nicht, weil ich habe keine Ahnung, wie das war. Ich weiß nicht, wie das war mit Noah, mit Abraham, mit was weiß ich allen. Ich weiß nicht, wie das war, aber ich weiß, dass der Gott, den ich kennengelernt habe, der kann das tun. Reicht mir. Unsere Kinder sagen auch, mein Vater ist Superman, jedenfalls eine Weile. Lässt dann einfach nach. Aber die sind so überzeugt und sie wissen, mein Vater kann das. Und so, Gott sagt ja, wir sollen wie die Kinder werden, einen kindlichen Glauben. Und das begeistert mich so. Er hat hier offensichtlich praktisch gesagt, ja, ich riskiere jetzt alles, oder hat vielleicht auch überhaupt nicht drüber nachgedacht, sondern hat geholfen, hat aber nicht aufgegeben, sondern hat ihn sogar genommen, in eine Herberge gebracht und dann, wie ich hier schon sagte, am Ende sogar noch gesagt, ich bleibe aber dafür verantwortlich, ich bleibe dran. Das ist so, wenn ihr jetzt Dienstag Missionsabend habt, versucht euch mal an meine Worte zu erinnern. Mission hat auch oft das Problem, und das sage ich jetzt einfach mal, ich kenne nicht, wer da ausgesandt wird, und ich weiß nicht, welcher Rahmen das ist, aber manchmal senden wir Mission aus und dann vergessen wir sie. Und dann sind sie einsam allein in irgendeinem fremden Land, und dann kann ich euch sagen, ich war 30 Jahre in der Mission, denen tut das gut, wenn sie mal einen Brief kriegen, oder wenn man mal einen 50er rüberschickt, oder was auch immer. Versteht ihr, was ich meine? Also dieses Dranbleiben, nicht nur temporär, ja super, wir senden aus, sondern dieses Dranbleiben, vielleicht bis wir wissen, hey, jetzt kommt er zurück, oder jetzt ist alles getan. Jetzt ist also die Frage, mit diesen drei Punkten, brauchen wir heute noch solche Samariter? Jetzt kann man sagen, ja, nein, vielleicht, doch, ich glaube, wir brauchen sie, aber auf einer anderen Ebene. Rechtlich gesehen ist es so, wenn wir heute zu einem Unfall dazukommen, dann sind wir verpflichtet zu helfen, stimmt das? Du bist gesetzlich verpflichtet, das ist unterlassene Hilfeleistung, du kannst dafür verklagt werden, wenn du einfach weitergehst. Und wenn wir dann aber helfen, was machen wir? Zack, iPhone, Samsung, Nokia, aufgeklappt, zack, Krankenwagen gerufen. Vielleicht schaffen wir es noch, eine stabile Seitenlage bis dahin hinzukriegen. Ich habe letztens mal überlegt, ob ich das überhaupt noch schaffen würde. Ich glaube, ich habe meinen letzten Erste-Hilfe-Kurs gemacht, als ich meinen Führerschein gemacht habe. Das ist schon 3-4 Jahre her. Ich habe wirklich darüber nachgedacht, das wäre mal so ein Programm für Gemeinde, mal so wieder so einen Kurs anzubieten einfach. Ich habe das bei einer Gemeinde gehört, die machen das. Das ist eine super Idee. Einfach, da sind wir ja gar nicht mehr fit drin. Aber wie gesagt, dann holen wir einen Krankenwagen. Und jetzt dieser dritte Teil trifft für uns auch nicht zu, weil wir brauchen nichts dafür bezahlen. Wir leben, Achtung, aufgepasst, wir leben in einem Sozialsystem, wo Menschen versorgt sind und wir nicht dafür bezahlen müssen. Kleinen Kurs auf die Seite, warum sagt man eigentlich, dass die Deutschen die Meckernation Nummer 1 sind? Wir haben doch eigentlich alles. Ich habe da manchmal drüber nachgedacht, für mich selber. Ja, dann, ach, das Auto könnte ein bisschen größer sein und das könnte noch vielleicht und da Urlaub. Und dann denke ich manchmal, Markus, erinnere dich mal, dass du zu den 10-20% der Weltbevölkerung gehörst, die sich das überhaupt leisten können. Und ein Großteil der Weltbevölkerung hat nicht mal jeden Tag fließend Wasser, geschweige denn Strom und solche Dinge. Wir leben nicht in Verfolgung. Ich habe das für mich wirklich zu einem Grundsatz gemacht. Vielleicht darf ich euch das als Empfehlung geben. Wenn ich morgens aufstehe, ich bete mal, Heiliger, erinnere mich. Ich möchte morgens als erstes beten, Herr, ich danke dir dafür, dass ich wieder in Freiheit und Frieden aufgewacht bin. Dass ich in einem Land lebe, wo wir keine Verfolgung haben, wo wir keinen Krieg haben, wo wir keinen Hunger haben, wo ich einen Wasserhahn aufdrehen kann. Alles Dinge, die wir völlig selbstverständlich nehmen, sind nicht selbstverständlich auf dieser Erde. Und ich möchte damit wieder zurückkommen und sagen, Herr, hilf mir dabei. Und deswegen glaube ich, dass dieses Ganze, wenn ich mich das umtreibt, wenn ich drüber nachdenke, dann kann mich das aber auch unter Druck setzen. Geht euch das auch so? Du kannst durch die Stadt gehen, ich bin jemand, der wirklich gerne hilft. Und ich habe wirklich, also das kann ich für mich als Eigenschaft behaupten, da bin ich wirklich nicht geizig. Wenn ich helfen kann, mache ich das gerne, was in meinen Möglichkeiten ist, habe ich null Thema mit. Aber du kannst ja einmal durch die Stadt laufen, bist du pleite. Weil du begegnest so viel Not, du kannst gar nicht überall begegnen. Du begegnest so viel Mensch, du kannst gar nicht überall begegnen. Und deswegen glaube ich, dass wir sehr zielgerecht arbeiten müssen. Aber mir ist dann etwas aufgefallen. Dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt persönlich feststelle, nehmen wir mal das Beispiel Nigeria, werden wirklich täglich Christen abgeschlachtet. Im Sudan haben wir dieselbe Situation. Jetzt könnten wir beide besten Willens hinfliegen und sagen, jetzt reden wir mal mit denen. Das wird uns wahrscheinlich nicht gut bekommen und es würde an der Situation nichts ändern. Bist du mit mir? So, aber jetzt kommt das. Ich glaube, Gott hat es sehr geschickt gemacht, dass er Hilfswerke gegründet hat. dass er Missionsgesellschaften gegründet hat, weil da können wir Energien zusammenbündeln. Da können wir, ich rede gleich noch über die Schuhkartons, du hast vielleicht einen gepackt, aber ich sage euch mal nachher, wie viel es insgesamt geworden sind. Wir können Energien zusammenbündeln, wir können die Fähigkeiten, die wir haben, du kannst das eine, was ich nicht kann, ich kann irgendwas, was du nicht kannst, und so fügt Gott das zusammen. Und deswegen bin ich so ein Fan von Missionswerken, von Open Doors, von Compassion, von Samaritan's Purse, von. Wir brauchen noch viel mehr, weil wir haben so viel Not auf der Erde. Und ich möchte euch in die Arbeit von Samaritan's Purse, bevor ich auf Weihnachten Schuhkarton gehe, möchte ich euch ganz kurz vorstellen dürfen mit einem ganz kurzen Video. Das würde ich euch gerne mal zeigen, weil dann kriegt ihr einen ganz kleinen Einblick, was wir noch alles tun. Und dann sage ich dazu noch drei Worte. Vielen Dank.
Wenn Menschen Not leiden, dann brauchen sie Helfer. Das heißt es heute, ein barmherziger Samariter zu sein.
Samaritan's Purse ist weltweit im Einsatz, um Menschen in Not zu unterstützen. Wenn eine Katastrophe passiert, sind wir in der Lage, extrem schnell und professionell zu helfen. Und wir wenden uns ihnen zu und bieten neben der praktischen Hilfe auch emotionale Begleitung an.
I want the people to know that we love them, that we care for them, that God loves them.
Da wir unser eigenes Notfallkrankenhaus haben, können wir sehr schnell eingreifen und medizinische Versorgung bereitstellen.
During a time where other people won't go, Samaritan's Purse will, and that's what we're called to do, to be good Samaritans.
They are helping in many ways, providing water, food, nutrition, so many things.
Samaritan's Purse is like a grace or a blessing from God.
Das ist wirklich Wahnsinn, und da kommen uns auch die Tränen in die Augen, wenn wir die Hilfe sehen.
Dass man sieht, man ist nicht alleine, es gibt noch Menschen, die haben wirklich ein Herz und Nächstenliebe und helfen einfach.
Neben akuter humanitärer Hilfe haben wir auch verschiedene Programme, die wir langfristig durchführen.
Samaritan's Purse ist seit vielen Jahren in Wasserprojekte involviert. Weltweit haben wir 49 Ländern geholfen und sauberes Wasser zu denen gebracht, die es brauchen.
I went into medicine because I believe that medicine is a way to love your neighbor as yourself.
When I see these patients who wouldn't be cared for anywhere else, I know I'm in the right place.
It has been a great testimony of what it is to be the hands and feet of Christ.
Samaritan's Purse unterstützt Projekte, um Kindern gute Schulbildung zu ermöglichen. Das ermöglicht ein Leben in Würde und ist eine Investition in ihre Zukunft. Klimakatastrophen wie Dürre und Fluten, aber auch die Folge von Kriegen führen zu neuen Hungerkrisen. Wir unterstützen durch Schulungen, stellen Werkzeug und Saatgut zur Verfügung und helfen nachhaltig, damit Menschen sich selbst und andere versorgen können.
Nationale Programme bei Samaritan's Purse, das bedeutet, notleidende Menschen in den Fokus zu nehmen, die direkt vor unserer Haustür sind. Da, wo wir unterwegs sind, wie der barmherzige Samariter.
Bei Alabaster Jar sorgen wir für Frauen in Zwangsprostitution. Wir gehen auf die Straße, unterstützen in praktischen Dingen und vermitteln ihnen, dass sie wertvoll sind. Wir stärken ihren Selbstwert und ermutigen sie, aus dem Kreislauf der permanenten Erniedrigung auszusteigen und ein neues Leben anzufangen.
Weihnachten im Schuhkarton transportiert durch ein kleines Geschenk die großartige Liebe Gottes zu den Kindern.
The children receive their gift boxes with such excitement.
You see it on their faces, on their smile, in their eyes.
I'm very grateful! Many of these kids have never had a gift in their life. It means everything in the world.
I think they really experienced Jesus' love today.
Die Kinder und ihre Familien sollen spüren, wie sehr Gott sie gerade auch in ihren aktuellen Umständen liebt. Gott will Beziehung zu ihnen. Gott hat uns gerufen, in die Welt zu gehen und für die zu sorgen, die leiden. Und das tun wir einfach als Hände und Füße Jesu. Durch unsere Taten und manchmal auch durch unsere Worte.
Gerne die nächste Folie. Ja, ich denke, so ein Video ganz kurz gibt doch ein bisschen mehr Einblick. Ich möchte auch gar nicht so weit drauf eingehen heute. Ich habe euch was auf die Sitze gelegt. Wenn ihr möchtet, nehmt das gerne mit. Da habt ihr eine kleine Möglichkeit, euch über unser Hilfswerk zu informieren. Gerade die jetzt mit dem Internet affin sind. Wir haben ganz, ganz tolle Videoclips, ganz tolle Berichte, Blogartikel. Da geben die sich wirklich Mühe. Schaut euch das an, wenn ihr Hefte mitnehmt, habt ihr alles. Ich würde nur gerne auf zwei Sachen vielleicht ganz kurz eingehen. Das eine, nationale Programme, gehe ich gleich noch auf ein. Das andere ist, wir haben das gerade gehört mit Wasser. Wir haben das gerade gesehen mit Wasser. Ich habe auf dem Tisch hinten so ein kleines Modell von einem Wasserfilter. Das habt ihr vielleicht beim Reingehen schon gesehen. Wenn nicht, guckt nochmal beim Rausgehen. So ein Wasserfilter stellen wir Familien zur Verfügung, die zum Beispiel nach einer Flut, wenn das Wasser toxologisch verseucht ist und so weiter, stellen wir denen solche Wasserfilter zur Verfügung. Und da kann eine ganze Familie mit frischem Wasser versorgt werden. Da kann es also wirklich Schlammwasser oben reinkippen und unten kommt Trinkwasser raus. Ich bin jetzt kein Chemiker, ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber das ist richtig, richtig stark. Und vielleicht, wenn ihr rein zufälligerweise die nächsten Tage mal durch die Wohnung lauft und seht irgendwann Hunderte rumfliegen oder denkt, Mensch, wo kommt denn der her, was mache ich denn jetzt mit dem? Dann könntet ihr so einen Wasserfilter bezahlen, weil so ein Wasserfilter für eine Familie kostet gerade mal 100 Euro. Einfach, dass ihr es mal gehört habt. So kann man eine ganze Familie versorgen mit einem relativ kleinen Betrag. Gib mir aber mal die nächste Folie. Ihr habt gerade ganz kurz schon gehört, dass wir auch nationale Programme haben. Und ich möchte da jetzt nicht drauf eingehen, was das für eine Situation ist. Ihr wisst das selber, aber wir haben uns aufs Herz legen lassen. Ich darf dafür verantwortlich sein, dass diese ganze Situation, die wir heute haben mit Sexualität, mit Prostitution, mit Missbrauch und so weiter, Menschenhandel nennen wir das, angehen wollen als Männer, indem wir als Männer im Gebet dagegen aufstehen. Und so haben wir ein Projekt gegründet, Männer gegen Menschenhandel, das wäre jetzt der nächste Gebetscall, da kann man sich online einbuchen, ihr könnt auf dem Tisch auch Informationen auch dazu bekommen, aber ich habe gehört, ihr habt hier eine Männerarbeit, Feuerschalen, vielleicht wäre das auch mal ein Thema für so einen Abend, würde ich gerne mal kommen mit euch sein, uns das Thema mal anzupacken, weil das macht so viel. Verkorkste, ungöttliche Sexualität hat so viel kaputt gemacht und geht so weit und geht in so viele Bereiche rein. Ich glaube, dass wir als Männer dagegen aufstehen sollten, Position beziehen sollten und dafür beten sollten, dass sich etwas verändert. Gerne die nächste Folie, dafür bin ich ja auch überwiegend da. Ich möchte euch nochmal mit reinnehmen in Weihnachten Schuhkarton. Was ihr hier schon seht, ist dieses Thema It's all about Jesus. Das ist euch vielleicht aufgefallen, da hat sich was verändert. Wir sind auch sehr lange, meines Empfindens nach, jetzt bin ich Church Relation, ich bin Pastorensohn, ich bin da etwas direkter. Ich glaube, wir sind manchmal ein bisschen unterm Radar geflogen. Und haben uns vielleicht auch nicht so richtig getraut, zuzustehen, zu sagen, ja, diese ganze Aktion, die wir hier tun, ist nun mal eine evangelistische Aktion. Punkt. Das ist der Sinn und das ist der Zweck und darum geht es uns. Wir wollen Kindern eine Freude machen. Ja, und das ist super. Ich liebe Kinder, also das ist so mein Thema. Mission hat so viele Bereiche. Meins war immer Kinder, weil was können Kinder dafür, wo sie geboren werden, was sie für Eltern kriegen, in welchem Land sie aufwachsen, was für eine Religionszugehörigkeit. Kinder gehören einfach geliebt, wir wollen sie beschenken, wir wollen sie segnen. Deswegen ist dieses Geschenk einer Box, das ist fantastisch. Aber ich möchte sie doch auch in der Ewigkeit wiedersehen, oder nicht? Also ich möchte auch wissen, dass ich ihnen mit dem dienen kann, was mein Leben radikal verändert hat. Und wir haben dieses Jahr diese Aktion umgeswitcht. Ich weiß nicht, du, was hast du für Erfahrungen gemacht? Wir haben Kindergärten und so gehabt, die gesagt haben, da gehen wir nicht mehr mit. Weil wir haben islamische Kinder, wir haben Gender, wir haben verschiedene Dinge, das passt nicht. Und dann gab es, glaube ich, sogar einen Zeitungsartikel gerade darüber, dass es ja alles nur eine Zwangsevangelisierung sein, was weiß ich. Und ehrlich gesagt stehe ich dann da und überlege, ja, stimmt. Weil das ist so. Natürlich ist es keine Zwangsevangelisation. Natürlich kriegt ein Kind auch eine Box, wenn es das Heftchen nicht mitnimmt. Aber wir liefern zu jeder Box ein Heftchen, ein evangelistisches Heftchen. Und jedes Kind wird eingeladen zu einem Glaubensgrundkurs, weil wir möchten das gute Evangelium weitergeben. Weil das hat mein Leben verändert. Ich möchte doch, dass andere das auch erfahren. Meine Nachbarn, man sagt doch immer so schön, von Jerusalem bis ans Ende der Erde. Also von Grünstadt bis weiß ich wohin. Wir wollen, dass Menschen das Evangelium hören. Und diese Aktion soll genau das bewirken. Und ich bin ein großer Fan davon, dafür zu werben, zu sagen, ich glaube, dass Menschen da nicht mitgehen können nach ihrem jetzigen Stand ihrer Kenntnis. Oder der Günther hat das so schön gesagt, die Prächristen, also die zukünftigen, die können damit halt nicht umgehen. Da habe ich volles Verständnis. Sage ich denen auch dann, du, ich kann das verstehen. Aber komm mal zum Kaffee, komm mal zum Abend, ich erkläre dir mal, warum ich das überhaupt glaube. Dann habe ich eine Chance, mit ihm wenigstens darüber zu reden. Aber ich will ihn nicht überreden. Aber ich glaube, dass wir als Christen, wenn wir Gas geben, können wir das ausgleichen, was die anderen vielleicht nicht mehr geben können. Seid ihr bei mir? Ich möchte euch noch erklären, warum. Aber zunächst möchte ich noch mal dazu ein schönes Video zeigen.
Was kann ein einfacher Schuhkarton schon bewirken? Manchmal mehr, als man denkt. Denn zwischen Stiften, Kuscheltieren und Süßigkeiten liegt etwas, das man nicht einpacken kann. Hoffnung. Echt. Tief. Bewirkt durch die Botschaft von Jesus. Diese Kinder haben das erlebt.
Weihnachten und Schuhkarton verändern das Leben. So viele Menschen machen alle zusammen so etwas Wunderbares.
Ich bin mir einer Sache sicher. Gott ist mein Retter.
Jesus ist für mich wie ein König.
Ich begann, Gott nachzufolgen, sodass der Frieden in unser Haus einziehen konnte.
Durch den Schuhkarton habe ich von Gott erfahren. Heute habe ich im Gebet Jesus in mein Herz eingeladen.
Ich habe gelernt, dass Gott mich liebt und mich immer lieben wird. Jesus ist derjenige, der sich von oben um mich kümmert.
Nur Gott konnte mich erreichen und ich spürte etwas Mächtiges in meinem Herzen.
Schuhkarton erzählt eine Geschichte. Aber am Ende geht es um mehr als Geschenke, mehr als Freude. Es geht um Jesus, weil wahre Veränderung nur von ihm kommt. It's all about Jesus.
Wie ich gerade schon gesagt habe, ich will da noch mal ganz kurz drauf eingehen, weil das geht so bam, 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 so große Zahlen, will ich noch mal 2 Minuten mit euch drauf eingehen. Aber was ich ja gerade schon gesagt habe, ist, warum machen wir die ganze Aktion? Weil wir haben den Auftrag von Jesus selber, geht hin und macht alle Nationen zu Jünger. Wir wollen das Evangelium verkünden. Gerne die nächste Folie. Hier geht es also auch dabei, dass wir den Kindern eine Freude machen wollen, da habe ich schon drüber gesprochen, aber wir wollen eben auch die gute Nachricht dabei weitergeben. Und deswegen gibt es eben diese 2 Medien, jeweils in Landessprache, einmal ein kleines evangelistisches Heftchen, das heißt das größte Geschenk, das wird mit der Box übergeben, wenn die Kinder es nehmen, wenn die Eltern das erlauben. Und die Kinder werden gleichzeitig, gib mal gerne die nächste Folie, werden gleichzeitig eingeladen zu einem Glaubensgrundkurs. Auch den kriegen die Länder in ihren Sprachen zur Verfügung gestellt. Die Mitarbeiter werden geschult dafür. Wir arbeiten, das ist vielleicht für euch auch wichtig, ich meine, man investiert ja auch in so eine Box Geld und Zeit und Liebe. Wir arbeiten nur mit Partnern und Kirchgemeinden zusammen. Die Boxen werden niemals irgendwo auf dem Marktplatz oder sowas abgekippt. Einfach so weg sind sie, sondern sie werden immer von Gemeinden verteilt und Gemeinden haben dann die Möglichkeit, ja auch mit den Familien Kontakt aufzunehmen, vielleicht den Eltern in ihren Nöten zu begegnen, sodass wir nicht nur das Evangelium verkünden, sondern durch diese Boxaktion sind unzählige Familien, ganze Familien zum Glauben gekommen, weil es einfach eine Connection gab zwischen Gemeinde vor Ort und den Menschen. Und gib mir gerne mal die nächste Folie, ihr habt das gerade schon von den Zahlen her so ein bisschen in dem Film gehört. Wir haben letztes Jahr weltweit, wobei ihr seht es an den Zahlen, die USA ist natürlich der massiv stärkste Teil, haben wir fast 12 Millionen Boxen gehabt. Und geht mal auf unsere Homepage, ich finde das so cool, guckt euch das mal an. Die Boxen werden mit Kamelen durch die Wüste transportiert, mit Motorrädern durch Asien, mit Booten durch Kambodscha. Also man kann sich das gar nicht vorstellen, die gehen wirklich an die letzten Ecken und Enden der Erde, können die verschickt werden. Von Deutschland aus ist es so, wir hatten knapp 300.000 Boxen letztes Jahr und die gehen überwiegend in die Bereiche, gib mir gerne mal die nächste Folie, wo wir mit dem LKW hinfahren können. Also wir wollen die Kosten natürlich so niedrig wie möglich halten. Es gibt ja manchmal auch die Frage, warum soll da noch eine Spende zu nach Möglichkeit? Es ist halt so, dass wir uns da nichts in die Tasche rechnen, sondern wir legen einfach da, das kostet uns wirklich mit Transport, mit Druck des Heftchen, mit Ausbildung der Mitarbeiter, mit Personalkosten und. Wir haben eine Werkstatt, eine Weihnachtswerkstatt, unter anderem in Berlin, wo Boxen, wenn sie nicht direkt vor Ort sortiert werden, können die da nochmal durchsortiert werden, weil wir halt so ein paar Sachen haben, wo wir zollrechtlich Probleme haben könnten oder wo dann doch eine spitze Schere oder ein Messer drin ist und wir das rausnehmen müssen. Aber auch, das kann schon bei Süßigkeiten sein, Gelatine, wisst ihr, ist wieder Schweinefleisch, das kannst du den Moslem wieder nicht geben. Das sind so ein paar Sachen, da denkt man gar nicht drüber nach, wenn man ein Päckchen packt. Und da müssen wir drauf achten, Und eben deswegen, oder auch so Zaubersachen, da kann man ja sehr unterschiedlicher Meinung sein, was Harry Potter oder Bibi Blocksberg oder sowas. Aber wenn wir das in rumänische oder russische Gemeinden bringen, die können damit überhaupt nicht umgehen. Und deswegen wollen wir sie rausnehmen, einfach sagen, okay, wir wollen ihnen ja dienen, wir wollen ihnen eine Freude machen, nicht, dass die Boxen nachher gar nicht verteilt werden. So, also das hängt damit zusammen. Ansonsten geht das praktisch in den Bereich, wo wir mit dem LKW fahren können. Ihr seht ja von den Ländern her, was das so alles ist. Ihr seht unten Europa, also Nigeria und Mali gehört ja nicht zu Europa, Malawi, aber das sind die sogenannten Oscar-Schuhkartons. Habt ihr davon schon mal gehört? Oscar heißt Online-Schuhkarton. Wenn du also sagst, ich weiß nicht, wie es bei euch in der Gemeinde ist, wahrscheinlich kannst du dem Onkel da hinten Geld in die Hand drücken, dann packt der die Boxen für euch. Aber es gibt ja auch Leute, die können das nicht. Und dann kannst du einfach einen bestimmten Betrag überweisen auf der Homepage, dann wird für dich eine Box gepackt. Und die Boxen, die letztes Jahr gepackt wurden, ihr seht, das sind immerhin fast 6.000 gewesen, die sind dann tatsächlich in England gepackt worden und sind nach Nigeria und Malawi gegangen. Gib mir gerne mal die nächste Folie. Jetzt kommen wir nämlich zu dem Impact. Ihr habt das in dem Video schon gesehen. Fast 12 Millionen Boxen. Und die Hälfte ungefähr dieser Kinder haben diesen Glaubensgrundkurs zur Hälfte abgeschlossen. Also dann bist du mit dem Evangelium durch, danach geht es dann in Details. Aber die ersten 6 Einheiten sind der Glaubensgrundkurs, wo es einfach das Evangelium verkündet wird. Und ein Viertel dieser Kinder, und jetzt, wir sind jetzt bei Kinderstunde, versteht mich richtig, ich rede nicht von einer Wiedergeburt, von einer Bekehrung. Ich rede von einem Kind, was sagt, ja, ich möchte Jesus mein Leben einladen. Das ist das, was wir wünschen, dass Kinder einfach diese Entscheidung treffen und den Rest macht Gott und der Heilige Geist selber. Und wenn wir das mal runterbrechen, weil 12 Millionen und das ist an einem Tag. An einem Tag haben also etwa 31.000 Kinder, kriegen sie eine Box. Und von diesen 31.000 Kindern beginnen 15.100, also praktisch knapp die Hälfte, diesen Glaubensgrundkurs und 11.500 knapp schließen ihn auch ab. Und von diesen ganzen Kindern sind am Ende des Tages 8.930, statistisch gesehen im Durchschnitt, die ein Ja geben zu Jesus. Gebt Gott mal einen Applaus. Ich meine, das ist doch das, worum es uns geht. Dass wir sagen können, wir schaffen es tatsächlich, Kinder, Menschen mit dem Evangelium in Kontakt zu bringen und wir erleben, wie das radikal verändert. Ich möchte euch, kannst du mir die nächste Folie geben, möchte damit schließen, dass ich euch noch in ein paar Situationen mal mit reinnehme. Wir kommen nochmal zurück zur Sonntagsschule. Ein kleines Mädchen, das war in Lettland, hört davon, dass es Boxen gibt, geht zu der Sonntagsschullehrerin. Ich weiß nicht, wer von euch Kinderarbeit macht, dann könnt ihr das gut nachvollziehen. Geht zu der Sonntagsschullehrerin und sagt, wir kriegen jetzt diese Boxen. Könnte Gott auch machen, dass da ein Pferd drin ist? Jetzt natürlich nicht 2 Tonnen, klar. Und die Sonntagsschullehrerin überlegt sehr genau, was sie antwortet, weil wir wollen Kinder nicht enttäuschen. Ja, bitte bedenkt auch diesen Aspekt. Und dann überlegt sie und sagt, Moschner. Sie sagt, ja, Gott kann. Er kann. Und mehr sagt sie nicht, aber er sagt, er kann. Und es kommt, wie es kommen muss. Ihr könnt euch vorstellen, was passiert. Dieses Kind kriegt eine Box. Es war nicht vorgeguckt, wie können wir den jetzt, sondern wirklich aus dem Stapel heraus kriegt das Kind eine Box und obendrauf liegt ein Playmobil-Pferd oder was weiß ich, was für ein Hersteller das war. Und das Kind rennt nach Hause und jetzt kommt wieder das, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Das Kind rennt nach Hause und sagt, Papa, Mama, an so einen Gott müssen wir glauben, der sowas tun kann. Ich bin davon begeistert, was Gott alles in der Lage ist zu tun. Nächste Geschichte vielleicht noch. Wir haben eine Box, und wenn ihr schon lange sammelt, wisst ihr, das ist ein absolutes No-Go. Wir haben eine Box in einer Verteilung, relativ am Anfang der Verteilung, wo nur ein Schuh drin ist. Und was natürlich nimmt man die Box zurück und sagt, kriegst eine andere, darf eigentlich nicht passieren, ja, aber ist halt jetzt passiert und macht sich da auch nicht weiter Gedanken. Und bei der weiteren Verteilung, und ich erzähle euch keine Gebrüder Grimms Märchen, das ist alles Wahrheit, das ist alles beweisbar. Im weiteren Verlauf der Verteilung kommt ein Kind mit einem Bein. Und der Schuh passt genau auf die Schuhgröße und auf rechts, links. Ich weiß nicht mehr, wie das jetzt genau war, ob es rechts oder links war. Aber der Schuh passt genau. Und dann stehe ich da und sage, Gott, wie machst du das? Gott, wie machst du das? Und jetzt wäre die Frage, Wenn es jetzt mein Schuhkarton gewesen wäre, wäre ich dann nicht glücklich? Wäre das nicht mal ein... Und jetzt erzähle ich euch noch was und dann bin ich fertig, die Zeit rennt. In Mazedonien im letzten Jahr, nach einem langen Hickhack, sie haben versucht, neben Gemeindeverteilung auch in Krankenhäusern zu verteilen, um eben Beziehungen reinzubekommen ins Krankenhaus. Und sie sind nicht reingekommen über ein Jahrzehnt hinweg. Und dann trifft die Leiterin für den Bereich in Mazedonien irgendwo eine Frau durch Zufall auf einer Party. Und die unterhalten sich und sagt so, ja, was machst du jetzt, was mache ich? Ja, ich arbeite für Samaritan's Purse, wir machen ja diese Kinderboxen so. Die andere sagt, ja, ich bin die Leiterin vom städtischen Krankenhaus hier. Und jetzt kommt, was kommen muss. Sie kriegen eine Einladung, dürfen endlich in das Krankenhaus reingehen, verteilen im Krankenhaus Boxen, werden dann von den Krankenschwestern reingeführt in die Intensivstation. In der Intensivstation liegt ein Junge, ich glaube so 10, 12 Jahre alt war er, der im Koma lag, seit etwa einer Woche schwer krank, todeskrank. Und liegt seit etwas über einer Woche im Koma. Und das Team, das Gebetsteam, wissen nicht so richtig, was sie machen sollen. Sie entscheiden dann zu sagen, wir lassen jetzt eine Box einfach auf dem Nachttisch stehen und wir beten für das Kind. Und sie gehen raus und sagen den Schwestern auch, wir werden weiter für diesen Jungen beten. Und am nächsten Morgen kommt der Anruf von der Leiterin von dieser Klinikum. Der Junge ist diese Nacht aufgewacht und ist wiederhergestellt gewesen soweit und konnte wieder nach Hause. Und dieser Junge, durch dieses Erlebnis ist die ganze Familie zum Glauben gekommen. Und dieser Junge, ich bin noch nicht fertig leider, dieser Junge ist einige Wochen später verstorben, weil er eben schwer krank war. Und die Familie sagt, wir sind so dankbar, erstens, dass wir durch ihn gesehen haben, was Gott für ein gnädiger Gott ist. Und zweitens, dass wir unseren Jungen noch ein paar Wochen haben durften. Das ist für mich Impact vom Weihnachten im Schuhkarton. Ja, wir packen, wir rennen, wir laufen von Kick zu Lidl und gucken, wo können wir. Aber dieser Impact, das, was wir bewegen können, was Gott benutzen kann. Deswegen sagen wir auch, bitte, bitte, packt. Aber bitte, bitte, betet auch für die Box. Wenn ich in Gemeinden bin, sage ich mal, ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt möglich machen könnt bei euren Tausenden von Boxen, die ihr hier habt, aber sammelt diese Boxen an der Abgabetag, macht einen Turm hier auf der Bühne und hebt die Hände und segnet diese Boxen, dass diese Boxen das bewirken, was sie bewirken wollen, dass wir Kindern ein Segen sind und dass sie auf die Art und Weise mit ihren Familien von der fantastischen, unglaublich guten Botschaft hören von unserem Jesus Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist, ob wir es verstehen oder nicht, uns dadurch Freiheit geschenkt hat und Hilfe und Beistand im heutigen Leben. Ich würde hier gerne einen Punkt setzen, würde aber gerne noch mit euch beten. Ich weiß nicht, die Zeit ist knapp, aber ich würde eigentlich sogar gerne freigeben, dass noch zwei, drei von euch beten können, weil ich habe den Eindruck, das könnte funktionieren. Ich glaube, dass der eine oder andere vielleicht auch noch beten möchte. Ist das okay? Kriegen wir es hin? Ich bete ganz kurz und dann gebe ich noch mal ganz kurz frei und dann segne ich euch noch, okay? Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir heute hören und sehen dürfen, wie gut du bist. Und du sagst, seht und schmecket, wie gut ist der Herr. Und das sehen wir auch heute wieder. Wir sehen, dass wir das Vorrecht haben, in einem Teil der Erde leben zu dürfen, wo wir anderen ein Segen sein können. Wir danken dir dafür, dass du uns hier reingeführt hast in diese Gemeinde, weil wir hier dich erleben dürfen, weil wir hier zusammenkommen dürfen und Gleichgesinnte haben. Und ich bete um Einheit. Ich bete, dass der Feind nicht stören darf, wie er es so gerne probiert, sondern dass wir eine Einheit sind in dir und dass wir vorwärts gehen mit dir und dass unser Ziel die Ewigkeit ist. Und da wollen wir auch diese Kinder sehen, da wollen wir auch die Menschen sehen, die in der Mission und in unterschiedlichen Werken mit dir in Kontakt gebracht werden. Und dafür wollen wir beten, Herr. Und Herr, ich möchte beten, dass du auch uns persönlich, mich persönlich, da immer wieder ganz nah an dein Herz nimmst, dass ich nicht nur temporär reagiere, sondern dass ich bereit bin, dafür einen Preis zu bezahlen und bereit bin, auch einzustehen bis zum letzten Atemzug. So wie du uns das vorgemacht hast mit der Geschichte von Barmherzigen Samariter. So segne ich auch diese Gemeinde, ich segne die Mitarbeiter, ich segne jeden Einzelnen, der sich da rein investiert, der da mitmacht. Herr, ich bete, dass du ihm offene Augen schenkst, dass er sehen kann, was für einen Segen er dadurch tun kann im Reich Gottes. Und ich bete, dass du uns bewahrst und beschützt, dass du uns behütest, dass du uns in Einheit hältst. Und Herr, dass wir auch wissen, wie wir Menschen antworten sollen, die uns kritisch gegenübertreten. In Jesu Namen.